Waffenruhe mit Israel. Diese Meldung geht um die Welt. Israel und die Hisbollah im Libanon haben eine Vereinbarung geschlossen. Damit steigt die Hoffnung im Libanon, dass die Luftschläge aufhören und die Hoffnung der Israelis, in die Siedlungen im Norden des Landes zurückzukehren. Der Waffenstillstand soll für 60 Tage gelten und wurde unter der Beteiligung der USA verhandelt. Dazu begrüßen wir Pierre Heumann. Er befindet sich in Tel Aviv. Er arbeitet dort als freier Journalist und schreibt unter anderem für die Weltwoche und das Handelsblatt. Herr Heumann, herzlich willkommen.
Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Die israelische Armee ist derzeit an zwei Fronten aktiv, in Gaza und im Libanon. Mit der Hisbollah soll es nun aber 2 Monate Ruhe geben. Wie wurde die Vereinbarung in Israel aufgenommen?
Das wurde sehr skeptisch aufgenommen, aus mehreren Gründen. Im Norden, also dorthin, wo die Leute jetzt wieder zurückkehren können, in die Städte, aus denen sie durch die Raketen der Hisbollah vertrieben wurden, vor mehr als einem Jahr. Die glauben einfach nicht, dass das jetzt ihnen Sicherheit bringt, dieses Abkommen, weil das auf sehr wackeligen Füßen steht. Es wurde auch von den Anhängern der jetzigen Koalition sehr, sehr skeptisch aufgenommen. Es sind laut Umfragen etwa 88% gegen dieses Abkommen und in der Gesamtbevölkerung ist es etwa die Hälfte. Den Grund für diese Skepsis sehe ich darin, dass die Leute den Eindruck hatten, die israelische Armee macht jetzt Fortschritte im Libanon im Kampf gegen die Hisbollah. Sie ist gestern bis zum Litani-Fluss vorgedrungen. Das ist der Fluss etwa 15 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Und jetzt wird dieser Vormarsch abrupt unterbrochen, ohne dass echte Garantien bestehen, dass wieder Ruhe einkehrt im Norden Israels.
Wie sehen Sie denn die Machtkonstellation zwischen Israel und der Hisbollah aktuell? Also es gab ja in den vergangenen Monaten schwere Schläge, darunter die Explosion von Pagern und Funkgeräten und auch führende Köpfe der Hisbollah wurden ausgeschaltet. Also liegt sie bereits am Boden?
Sie liegt noch nicht ganz am Boden, Betonung auf ganz, aber sie hat massive Schläge eingesteckt, wie Sie richtig sagen. Die israelischen Experten, die israelische Armee spricht davon, dass etwa 80% des Potenzials vernichtet worden ist, also Raketen, Abschussrampen, Waffenlager zähle ich dazu. Und die gesamte Führungselite, einschließlich Hassan Nasrallah, sind nicht mehr da. Das heißt, sie hat erstens ein Führungsvakuum und sie hat einen starken Rückschlag bei der Rüstung einstecken müssen. Ein wichtiger Grund noch, es sind mehrere hunderttausend Libanesen aus dem Süden des Libanon geflüchtet, das sind vorwiegend Schiiten und diese schiitischen Flüchtlinge sind jetzt eigentlich frustriert, dass die Hisbollah ihr Versprechen nicht gehalten hat. Das Versprechen hat gelautet, wir sorgen für eure Sicherheit. Und nachdem die Hisbollah eben das nicht tun konnte, hat die Hisbollah ihr wichtigstes Kapital, nämlich die schiitische Bevölkerung, verloren. Oder läuft Gefahr, dieses Potenzial zu verlieren. Anders als früher sieht es jetzt nicht so aus, als sie sich um diese rückkehrenden Flüchtlinge kümmern kann, weil ihr die Mittel fehlen.
Ist es aber nicht eigentlich die Hoffnung auch der Flüchtlinge im Libanon, dass jetzt endlich Ruhe herrscht? Ich meine, Israel hat ja bombardiert und das hat die Menschen ja auch erst vertrieben.
Ja, die Leute im Libanon haben anders reagiert als diejenigen in Israel. In Beirut gab es, so wie ich das gesehen habe, Freudenfeiern, dass das jetzt endlich vorbei ist. Das ist so. Sie hätten eigentlich noch etwa 2 Wochen warten müssen, laut Abkommen, bevor sie zurückkehren. Aber sie sind bereits heute zurückgekehrt. Und das kann gefährlich sein für die Stabilität der Waffenruhe, weil es kann zu Friktionen zwischen israelischen Soldaten, die immer noch dort sind, und den rückkehrenden Libanesen kommen. Das kann zu brenzligen Situationen führen, die diese Waffenruhe gefährden können.
Schildern Sie uns bitte die Vereinbarung. Was wurde dort jetzt festgelegt?
Es wurde festgelegt, dass erstens innerhalb von 60 Tagen die Israelis aus dem Libanon raus sein müssen, dass sie müssen sich zurückziehen. Zweitens muss sich die Hisbollah aus dem Süden Libanons zurückziehen, und zwar hinter den Litani-Fluss, der etwa 15 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze entfernt ist. Drittens muss die Hisbollah entwaffnet werden. diese Aufgabe hat, viertens die libanesische Armee zu übernehmen. Und das ist ein enormer Schwachpunkt. Die libanesische Armee ist schwach. Es ist eine Freiwilligenarmee. Sie soll jetzt zwar, hat der libanesische Verteidigungsminister heute gesagt, auf 8.000 bis 10.000 Mann aufgestockt werden, also quasi verdoppelt werden. Ob die es mit der Hisbollah aufnehmen können und wollen, ist eine Frage, die noch offen ist. Das Abkommen sieht also neben der Entwaffnung der Hisbollah vor, dass die Israeli, wenn sie das Gefühl haben, dass die Hisbollah wieder aufrüstet oder einen Angriff plant auf Israel, dass sie zuschlagen dürfen. Das heißt, das Abkommen sieht ausdrücklich vor, dass Israel das Recht behält, sich verteidigen zu können. Damit die Libanesen nicht den Eindruck haben, dass ihre Souveränität dadurch eingeschränkt wird, ist dieser Passus nicht im Abkommen aufgenommen worden, sondern in einem separaten Schreiben der Amerikaner gerichtet an Israel. Das ist so ein Trick, den die Libanesen oder den auch die Hisbollah akzeptiert hat.
Wenn ich mal rekapituliere, was wir in den vergangenen 13, 14 Monaten über die Situation vor Ort erfahren haben, da hieß es dann häufig, die Hisbollah, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Hamas. Die Hisbollah ist quasi so eine Eliteeinheit. Das ist eine richtig starke und kampferprobte Armee. Und jetzt haben wir also die Situation, dass es deutliche Schwächung der Hisbollah gab und jetzt soll sie auch noch die Waffen niederlegen. Was ist sie dann noch?
Dann ist sie keine Miliz mehr, sondern nur noch eine Gruppierung von Schiiten. Die Hisbollah soll ihre militärische Kraft aufgeben. Das ist das Ziel des Abkommens.
Widerspricht das nicht eigentlich auch der Mutmaßung, dass der Iran dahinter steht und ein Interesse an einer bewaffneten Hisbollah hat?
Genau. Also es widerspricht vollkommen dem bisherigen Anspruch der Hisbollah. Aber die haben so starke Schläge eingesteckt von Israel, dass sie offenbar eingewilligt haben in dieses Abkommen. Die Iraner sind interessanterweise für dieses Abkommen. Sie haben schon vor ein paar Tagen gesagt, dass sie jedes Abkommen, das von Beirut unterzeichnet wird, unterstützen und akzeptieren. Da haben sie ihre guten Gründe dafür, denn sie wollen ja die Hisbollah einsetzen als Speerspitze gegen Israel. Und eine totale Vernichtung der Hisbollah nützt ihnen nichts, weil sie dann Angst haben, dass Israel mit keinem Gegenschlag der Hisbollah rechnen müssen. Deshalb gehe ich davon aus, und das hat mir ein Kollege in Teheran bestätigt, dass die Iraner in absehbarer Zeit wieder beginnen, die Hisbollah aufzurüsten. Und dann kommt ein weiterer Punkt im Abkommen dazu. Die Israelis haben das Recht, laut diesem separaten Schreiben zum Abkommen, sie haben das Recht, an ein Gremium zu gelangen, das etwas unternimmt, wenn die Hisbollah wieder aufrüstet. Und dieses Gremium besteht aus den USA, aus Frankreich, aus dem Libanon, aus den UNO-Friedenstruppen und aus israelischen Beobachtern. Das ist ein ziemlich komplizierter Mechanismus. Und die Israelis dürfen also nicht zuschlagen quasi von sich aus, sondern sie müssen dieses Gremium davon überzeugen, dass da etwas läuft, das den Israelis schaden könnte. Sie dürfen nur sofort zuschlagen, und das ist ein weiterer Schwachpunkt des Abkommens, ohne diese Kommission, dieses Gremiums zu konsultieren, wenn sie eine unmittelbare Gefahr sehen. Also wenn sie sehen, da bereitet jemand eine Abschussrampe vor im Libanon, dann darf sie sofort zuschlagen, um das zu verhindern.
Welche Auswirkungen wird diese Waffenruhe jetzt für den Krieg gegen die Hamas und den Krieg im Gazastreifen haben?
Ja, ich habe mich heute Morgen mit zwei Palästinensern unterhalten. Die sehen eigentlich ziemlich schwarz für diese Frage. Die glauben nicht, dass sich das schnell auswirken wird. Die Hamas will die Geiseln erst freilassen, wenn sich die Armee aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat. Ich glaube nicht, dass die Israelis im Moment dazu bereit sind, auch wenn es von den Angehörigen der Geiseln ziemlich starken Druck gibt, dies zu tun. Aber es gibt eben andererseits auch eine starke Lobby der Hardliner, die finden, Israel solle erst weg, wenn die Geiseln frei sind. Im Moment sehe ich wenig Aussichten, dass das eine Auswirkung hat, wobei es sehr viele Facebook-Einträge gab heute Morgen, die genau das fordern. Also die fordern, die Hamas soll quasi sich kompromissbereit zeigen, damit die Israelis abziehen, kompromissbereit bezüglich Geiselfrage. Die Frage ist nur im Moment, mit wem soll man bei der Hamas sprechen, nachdem die ganze Führungselite nicht mehr vorhanden ist.
Jetzt erreichen uns ja auch immer wieder Bilder und Informationen aus dem Gazastreifen. Also das Gesundheitsministerium dort spricht von über 40.000 getöteten Menschen. Das UN-Menschenrechtsbüro spricht von 70% der Toten, die Frauen und Kinder sein sollen. Hunderttausende auf der Flucht ohne Obdach. Können Sie das so bestätigen aus der Warte aus Tel Aviv?
Nein, kann ich nicht. Ich kann nur sagen, erstens sind das Angaben der Hamas und die hat ein klares Interesse, dass solche Zahlen zirkulieren. Das heißt nicht, dass es keine Toten gab. Natürlich gab es sehr viele Toten. Das liegt aber auch daran, dass die Zivilisten von der Hamas bewusst als menschliche Schutzschilder eingesetzt werden. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass trotz der Anstrengung der Israelis, möglichst wenig Opfer zu haben, indem sie die Leute warnen, geht weg, bevor sie angreifen, dass es trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen eben sehr viele Opfer gibt. Unter diesen Opfern sind allerdings auch Terroristen oder Milizionäre oder man könnte auch sagen Soldaten. Und es herrscht Krieg und da ist es nicht verwunderlich, dass es viele Tote gibt.
Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Ministerpräsident Netanyahu und Ex-Verteidigungsminister Gallant erlassen. Es gibt Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gibt es auch in Israel selber Tendenzen der Gerichtsbarkeit, solche Verbrechen gegen die eigene Regierung zu verfolgen?
Im Moment leider nicht. Und zwar liegt es daran, dass der Netanyahu, der Premierminister, solche Kommissionen bewusst verhindert hat. Er wehrt sich dagegen, dass so eine Kommission, das müsste eine unabhängige staatliche Kommission sein, die nicht von Regierungsleuten dominiert wird. Er hat sich bewusst dagegen gewehrt, dass das kommt, weil er eben Angst hat, dass er zur Rechenschaft gezogen wird für diesen Krieg. Und zwar nicht unbedingt für das Verhalten während des Kriegs, das vielleicht auch, aber für die Vorgeschichte, die zum 7. Oktober geführt hat. Er ist der einzige bisher der Verantwortlichen, die keine Verantwortung auf sich genommen haben.
Es gibt Bewegung im Nahen Osten. Israel und die Hisbollah im Libanon haben einen Waffenstillstand vereinbart. Der soll 60 Tage gelten. Israel versprach, die Bombardierung einzustellen und sich zurückzuziehen. Die Hisbollah sagte zu, sich ebenfalls zurückzuziehen und auf Raketenabschüsse zu verzichten. Außerdem geht es um die Entwaffnung der Hisbollah. Darüber sprachen wir mit Pierre Heumann in Tel Aviv. Der freie Journalist schreibt unter anderem für die Weltwoche und das Handelsblatt. Herr Heumann, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.